Anleitung. Und nach 2 Wochen musste sie dann wieder zur Behandlung und es hatte sich nicht weiter ausgebreitet. Das war schon mal sehr gut. Dann ging sie nach 2 weiteren Wochen wieder hin und es hatte sich immer noch nicht weiter ausgebreitet. Und nach insgesamt dann 6 Wochen war es so, dass es schien, also dass es ganz langsam, also ich spreche von dem Geschwür, zurückgegangen war. Aber man war sich nicht sicher und schaute natürlich selbstverständlich weiter und weiter und weiter. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zeitraum, ich nehme an, es war ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr, war das Geschwür dann so zurückgegangen, dass es keinerlei, also dass man beruhigt aufschnaufte und es ist nicht wieder zurückgekommen. Man denkt, dass es jetzt isoliert ist und eben nicht mehr gefährlich werden kann. Es sollte dann in der Bild-Zeitung veröffentlicht werden. Aber sie sagte, ich bin nur bereit, meinen Krankheitsfall bekannt zu geben, wenn auch veröffentlicht wird, durch was es zurückgegangen ist. Und die Bildreporter haben dann gesagt, also sie haben jedenfalls das einen Entwurf geschickt, wie sie das behandelt, der nicht zufriedenstellend war für die Frau Zander und dann hat sie das abgeblasen und gesagt, das, so will ich mich nicht hergeben für die Bild-Zeitung. Das ist mir zu wichtig, als dass es so nebenbei behandelt wird. Ja, das ist also die Macht der spirituellen Klangschwingung. Es bringt uns in Kontakt mit einer spirituellen Wirklichkeit, weil da eben kein Unterschied ist und wir werden erfahren, wie wir geheilter werden und vor allen Dingen wird unser Bewusstsein sehr schön transformiert werden. Ich möchte im heutigen Abendteil, wenn wir den Kulturabend haben und ein bisschen Musik machen, wir haben eine ausgesprochen talentierte Musikergruppe hier, vielleicht nicht ausgesprochen, aber mäßig talentiert. Wir werden bestimmt ein paar Erfahrungen machen. Es gibt zum Anfang ist es so, dass man in diese spirituellen Klangschwingung eingeht, indem man Regeln und Regulierung behandelt, die einem helfen, diese spirituelle Klangschwingung zu machen. Aber nach einer gewissen Zeit wird es total spontan werden und man wird die Erfahrung machen, dass diese spirituelle Name oder die spirituelle Klangschwingung wie ein Reisebegleiter nimmt. Es wird beschrieben, er kommt und führt einen von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene und dort zeigt er einem seine spirituelle Identität, in der man dann agiert und handelt und auftritt und schließlich hat man eine ekstatische Begegnung mit der Persönlichkeit Gottes. So wird das erwähnt, das ist total nektarhaft, dieser Name Sankirtan. Das ist natürlich auf den höheren Stufen, auf den Stufen, wo wir vielleicht anfangen, wenn wir im spirituellen Leben beginnen wollen, chanten wir einfach Mantren täglich und erfahren, wie sich unsere Frequenzstruktur sozusagen innerlich verändert. Und zwar in einem materiellen Sinne, wie auch in einem physischen Sinne, wie auch in einem bewusstseinsmäßigen Sinne. Es gibt in der Tradition gibt es ein interessantes Beispiel, dies ist ein Beispiel aus einer Zeit, wo die spirituellen Menschen in Indien verfolgt wurden von den Muslims. Vielleicht haben sie gehört, es gab das Phänomen, dass die Araber nach Indien einzogen und das politisch überwerfen wollten, mehrere Male, und es auch zum Teil dann gelang, und die haben sich dann zum Teil gegen die Heiligen auch gewandt, weil diese Heiligen einen unglaublichen Einfluss auf die Menschen hatten, die sich, solange sie noch ihre Heiligen hatten, nicht bekehren ließen in den Islam hinein. Und dann musste man halt aus der politischen Sicht der Islamis diese Heiligen angreifen. Ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Menschheit, aber die Menschheitsgeschichte ist ja sehr oft sehr traurig. Und er sagte dann, als er getortured wurde, also gequält wurde, sagte der Haridas Thakur in ganz gefasster Weise: Kanda kanda hoy deha jaya yadi pran tabu ami vadanna chadi harinam. Das ist Bengali. Er sagte: Selbst wenn mein Körper in tausend Stücke zerschnitten werde und ich mein Leben, mein materielles Leben verlieren sollte, werde ich doch niemals das Meditieren über die transzendentale Klangschwingung des Heiligen Namens aufgeben. Er sagte dann weiter etwas zu dem Effekt: ich bete darum, dass den armen Seelen, die mir Quälereien zufügen, das Vergehen entschuldigt wird, das sie machen, weil sie mich quälen. So. Was diese Sache in einem für uns interessanten Sinne sagt, ist, dass diese spirituelle Klangschwingung einen Menschen tatsächlich auf eine andere Ebene erhebt, wo er selbst schmerzunempfindlich wird und er das nicht mehr wahrnimmt, weil er durch diese spirituelle Klangschwingung in einer anderen Art und Weise einfach durchdrungen ist, als er sonst ist, und körperliche Krankheiten heilen kann, aber auch Schmerzen heilen kann und vor allen Dingen in seinem Bewusstsein unglaubliche Erlebnisse machen kann. Das wäre also der zweite Punkt, Nama Sankirtan. Jetzt ist es 5.15 Uhr. Ich möchte vielleicht, wenn wir jetzt 10 Minuten Pause einlegen, ist das gut? Ja? Wir werden um 5, also in 10 Minuten, da kann man vielleicht sich so die Beine noch vertreten. Und dann mache ich mal den letzten Teil dann durch. Ich habe noch 3 Punkte und dann gebe ich nochmal eine Zusammenfassung, dass es für alle Sinn ergibt und auch fassbar und greifbar ist. Gut, vielen herzlichen Dank. Einmal folgende Geschichte erzählt. Es wurde ein Kühlwagen, ein Kühlwagen fiel aus, wo die Bundesbahn Früchte transportiert hat. Und so wurde ein Spezialist gebeten, den Wagen zu reparieren, und ging auch im Verlauf in den Wagen hinein. Und leider fiel diese Tür zu, und er wusste jetzt also, er hat noch genau 6 Stunden. Und er versuchte sich zu befreien, aber es gelang ihm nicht. Dieser Kühlwagen hatte eine gute Ventilation und war immer ein Kühlwagen, das heißt, es war da auch sehr kalt gestellt. So, nach einiger Zeit hat man den Wagen geöffnet von außen und fand dann im Wagen den erfrorenen Arbeiter oder Techniker vielleicht besser. Er wurde kurz zur Auto, ich weiß nicht, wie das Wort ist, Autopsie gebracht. Und es wurde festgestellt, dass er sämtliche Symptome eines Erfrierungstodes hatte, wie man sich auch vorgestellt hat. Was man jedoch auch herausfand, war, dass das Kühlaggregat gar nicht angeschaltet war. Und mein Vater hat mir das gesagt, er hatte die Philosophie vertreten, dass die dass es nicht eine Welt gibt, sondern so viele Welten, wie sie eben wahrgenommen werden von Personen. Und jeder in seiner eigenen Welt der Wahrnehmung lebt. Und warum ich mir denn anmaße, als ein Mönch für meine Wahrnehmung so viel Überzeugungskraft im Gespräch einzusetzen. Also wir hatten sehr viel diskutiert und ich hatte immer aus der spirituellen Sicht seine Philosophie hinterfragt und auch versucht zu erweitern. Was mir sehr wichtig ist hier, ist, dass wenn ich von dieser spirituellen Klangschwingung spreche, meine ich nicht die Imagination oder die Vorstellung, die zum Beispiel beim Gesundbeten eine wichtige Rolle spielt. Ich meine damit wirklich eine Kraft, die von außen wirkt. Ob man jetzt sich darüber bewusst ist oder auch nicht. Diese Kraft wird zum Beispiel eingesetzt bei Menschen, die große Störungen haben, die zum Beispiel auch von Störungen besessen werden, wo man einen starken Grund zu der Annahme hat, dass das von Fremdwesen herbeigeführt wird. Das ist eine Kraft, die also, die Leute können dann gar nicht diese Mantra chanten, weil sie eben so durch den Wind sind, wie man in Norddeutschland sagt. Also so getroubled, so in so großen Schwierigkeiten sind, die aber dann auch wirkt. Ich hatte einem von euch in der Pause gesagt, dass ich Kontakt hatte mit der serbischen Anstalt und den Anstaltsleiter vorgeschlagen hatte, dass man doch mal versucht, mit Mantren etwas zu machen. Und er war dem vedischen Gedankengut sehr aufgeschlossen und er hat das dann ausprobiert und es kamen doch sehr deutliche Verbesserungshilfen im Leben von Schizophrenen und solchen doch sehr schweren Fällen. Also dies sind objektive und nicht subjektive Erfahrungen, von denen hier gesprochen, von denen ich sprechen möchte, als ich über diesen Namen Yakya oder den spirituellen Klang gesprochen habe. Ich gehe jetzt drei Schritte weiter, von denen zwei sehr fortgeschritten sind, aber trotzdem will ich versuchen, es einfach darzustellen. Vielen herzlichen Dank. Und ich werde dann den Abend beenden und ihn öffnen für Fragen, die noch unter uns bestehen. Der dritte Punkt ist, Smarana, den hat mal eine Künstlergruppe getragen, diesen Namen, Smarana bedeutet so viel wie meditieren. Es gibt zwei Arten der Meditation. Zwei Meditationsarten. Und zwar die, wo man seine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenkt, die gelenkte. Könnten wir das so sagen? Zum Beispiel durch Mantra, nicht? Gelenkte. Da geht ja, sagt man ein Mantra, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namo Namaste Tejas Tejaseya Virbhava Sati-Mantra. Oder im Westen ist bekannt geworden, ist eine Art bekannt geworden, die man
sozusagen diese Visualisierungsreisen bestimmt habe, die das mal gemacht. Ich würde sehr gerne mal im Tattva Viveka Seminar alle auf eine Reise, eine Meditationsreise nehmen. Das wäre vielleicht etwas. Ich bin jetzt nicht vorbereitet. Ich würde dazu dann Musik und ein paar heilige Gegenstände nehmen, wie es in unserer Tradition wäre. Aber das wäre doch etwas. Kannst du das nicht mal dem Herrn Schmicke vorschlagen? Nicht? Da habe ich schon ganze Hundertschaften auf die Reise genommen. Also das ist unglaublich Spaß, weil man da auch sehr viel erleben kann. Gelenkte. Und dann gibt es die, wo die Eindrücke, also das sind die Nicht-Gelenkte, wo die Eindrücke von selber kommen. Nicht? Svarasika sagt man in Sanskrit dazu. Svar heißt eigen und Rasika heißt Geschmack. Diese Eindrücke haben einen eigenen Geschmack, die sie hinterlassen. Ich würde mal aber hier einfach sagen, sagen wir mal, Gelenkte, die erfahrene Meditation vielleicht, ja? Wo es kommt, so die Eigenerfahrung, eigenerfahrene, die selbsterfahrene Meditation. Nein, das drückt es nicht aus.
Ungelenkte.
Ja, war nicht ganz einfach. Ungelenkte Meditation. Ungelenkt.
Also wenn ich mich hinsetze und mal denke, oh, mal gucken, was da also kommt.
Ja, sozusagen.
Das mache ich nämlich sehr gerne, das finde ich nämlich sehr nett.
Ja, nun möchte ich natürlich nicht spekulieren über den Stand Ihres spirituellen Fortschrittes, der bestimmt sehr hoch ist.
Nein.
So,
ich finde es einfach lustig.
Ja, das ist eine schöne Erfahrung. Ich möchte hier aber Folgendes sagen. Eines der wichtigen Voraussetzungen, über die ich bisher noch nicht gesprochen habe, bin ich gerne Freude damit machen, wenn ich sogar mein anziehendstes Lächeln heute zeige. Es ist so, dass eine Grundvoraussetzung für das spirituelle Leben oder das spirituelle Wissen darin besteht, dass man weiß, dass wir eigentlich spirituelle Seelen sind. Dieser materielle Körper ist eine Bedeckung von mir selber. Es ist nicht so, wie es in der abendländischen Philosophie ist, dass ich eine Seele habe und ein Mensch bin. Oder sagen wir mal, ein Mensch bin und spirituelle Erfahrung mache, sondern ich bin Seele und habe einen Menschen im Augenblick und mache menschliche Erfahrungen. Das ist eine totale Umgewichtung der Prioritäten und der Wichtigkeiten, die ganz, ganz wichtig ist für das, was ich so sage. Wir gehen also davon aus, dass die spirituelle Welt, wenn wir in den Veden schauen, dass die spirituelle Welt die Substanz ist und die materielle Welt der davon abhängige Schatten. Nicht? Der davon abhängige Schatten. Dieses ist ein wichtiger Lehrsatz des spirituellen Wissens. So, alle von uns sind spirituelle Seelen in der materiellen Welt und alle von uns haben in unserem natürlichen Zustand eine spirituelle Erinnerung, die dann auftritt, wenn wir im spirituellen Leben Fortschritt gemacht haben. Ich möchte das ganz einfach mit einem Flussbeispiel geben. Flüsse sind am Anfang zum Teil noch nicht kontinuierlich am Fließen. Besonders in Indien habe ich es oft gesehen, dass von der Quelle dann ein Rinnsal ausgeht, was wieder verschwindet, vielleicht unterirdisch, und dann nach einiger Zeit aus dem Boden hervorkommt, um weiter zu fließen, aber immer noch nicht konstant fließen kann, weil nochmal im Boden, vielleicht ein Sickerboden, dieser Flusslauf verschwindet, um dann aufs Neue wiederzukommen. So ist es auch mit dem Smarana, mit der Meditation. Am Anfang ist unsere Meditation noch sehr gestört, aber plötzlich gehen wir dann in einen Bereich hinein, wo die Meditation kontinuierlich erhalten bleibt und wir tatsächlich an der spirituellen Wirklichkeit teilnehmen. Es gab eine große Persönlichkeit namens Srinivas Acharya, der in der Meditation einmal eine Verehrung ausübte und eine Blumengirlande in der Meditation aufzog, so wie diese, nur mit wirklich noch wohlriechenderen Blumen als diese Girlande beinhaltet. Er zog sie also auf, nur in der Meditation, wohlgemerkt, und hängte sie dann Chaitanya Mahaprabhu um in einer Verehrung. So, als er dann aus der Meditation hervorkam, stellt euch das mal vor, ich habe das jetzt noch nicht zu Ende erzählt, er hängte die um und plötzlich sah er, wie diese Form von Chaitanya die Girlande wieder wegnahm und sie diesem Meditierenden umhängt. Alles, wie gesagt, Eindrücke, die in der Meditation entstanden. Als er dann aber aus der Meditation herausging, hatte er so eine Girlande um den Hals. Und um eben nicht von jedem so verehrt zu werden, und als hatte die versteckt, aber die hat so überirdisch gerochen, dass jeder anhand des Geruches von dieser fantastischen Girlande merkte, hier sind zwei Welten überlappt gerade. Nicht? Und die eine hat die Eindrücke in die andere gegeben. So ist es auf diesem Vorgang der Meditation. Man setzt einen Fluss in Gange, der schließlich so stark wird, dass er nicht mehr aufhört und dass er einen wirklich mit der spirituellen Wirklichkeit verbindet. Nun, damit dieser Fluss in Gange kommt, ist zum Anfang Information nötig. Das ist, vielleicht kennen Sie das von Ihrem eigenen Leben, dass Sie manchmal in einer bestimmten Geisteshaltung sein können und es auch halten können, diese Geisteshaltung, und dann plötzlich manchmal in fast leidvoller, für sie leidvoller Art und Weise aus dieser Geistes- oder Gemütsstimmung herausfallen und dann wieder ganz normal und ordinär denken. Nicht? Das ist manchmal sehr, sehr störend. Man möchte ja als ein Mensch, der zumindest eine kleine Ahnung von spirituellem Wissen haben, immer beflügelt sein und so ein bisschen eine Immunität sich erhalten gegenüber den materiellen Einflüssen. Aber sehr oft kommt es doch vor, dass die materiellen Einflüsse doch wieder in einen hineindringen und einen wieder ganz schön aus dem Lot bringen, sodass man sein spirituelles Gleichgewicht einbüßt und sogar verlieren kann. Bevor dieser Information und dieser Meditationsfluss eben fließt, muss er aus dem stockenden Fluss zum kontinuierlichen Fluss werden. Und das kann er hauptsächlich durch spirituelle Information. Und dafür sind die Heiligen Schriften dann da, die uns über spirituelles Wissen informieren, die Beispiele von Heiligen haben, die sozusagen Posaunen aus einer spirituellen Dimension sind, die an unser Ohr gehen und uns helfen mit den Informationen, die nötig sind, sodass wir immerzu diesen Fluss haben. Ich vergleiche das sehr oft, den Menschen sehr oft mit einem Auto, welches nicht aus eigener Kraft fahren kann, weil die Zündung nicht richtig funktioniert. Im Winter hat man das manchmal. Wenn man dann den Wagen anschiebt, man muss sogar laufen, dann kann man einen sogenannten Jump Start machen. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber ich glaube Sprungstart vielleicht oder so, nicht? Dann läuft das. Nicht? So ist es auch mit unserer inneren Natur. Wir müssen Information haben, sodass der Start oder der Fluss der ununterbrochenen Bewusstseinswerdung in Gang gebracht wird. Ein spiritueller Mensch weiß, obwohl er spricht, obwohl er sieht, obwohl er Nahrung annimmt, dass nur der physische Körper aktiv ist und im Austausch mit den materiellen Elementen inbegriffen ist, dass er selbst oder sie selbst jedoch nichts tut. Nicht? Man hat also immer eine beobachtende Distanz, aus der heraus man den physischen Körper und sein materielles Dasein betrachtet, zum Teil mit einem gewissen humorvollen Lächeln oder einem humorgeschwängerten Lächeln. Nicht? Das ist, weil ein Mensch, der im spirituellen Leben verankert ist, auf einer Ebene der konstanten Erinnerung oder der konstanten Meditation ist, die es ihm hilft, mit dieser spirituellen Wirklichkeit verankert zu sein. Und dazu ist eben sehr wichtig, dass er in den heiligen Schriften, wie zum Beispiel der Bhagavad Gita, in dem Srimad Bhagavatam liest, oder auch der Bibel, da kommt das so ein bisschen zögerlich über die Lippen, nicht weil ich ein ausgesprochener Sektierer bin, aber einfach aus der Erfahrung oder aus dem Wissen, dass viel daran verändert wurde im Laufe der Zeit. Aber auch die Heilige Schrift oder die Bibel ist ein heiliges Werk, und in dem Maße, wie sie nicht verändert ist, hat sie auch spirituelle Kraft. Dadurch wird eine Erinnerung in uns, eine günstige Erinnerung durch diese Literatur erweckt, die dann dafür sorgt, dass unsere Meditation oder unsere Erinnerung in einer Art Jumpstart-Verfahren in Gang gesetzt wird und eben kontinuierlich wird. Wie viel Inspiration können wir aus den offenbarten Schriften kriegen für unser Leben? Ich weiß, dass der Mensch von heute, und ich nehme an, dass ich da keine Ausnahme bin, einen großen Vorbehalt hat, heilige Schriften zu lesen, weil er denkt, was kann da vermittelt werden? Es ist Druckerschwärze auf Papier. Das hat doch an und für sich keine spirituelle Erfahrung, die da drin liegt. Doch ich möchte erinnern an, sagen wir einmal, das Wissen um Rasa. Rasa bedeutet ein Geschmack. Ein Geschmack kann zum Beispiel auftreten, wenn man eine bestimmte Literatur liest. Wenn sie gut geschrieben ist, kommen plötzlich Assoziationen. Man sieht sich in seiner Jugend, wie man das erste Mal schwer verliebt und schwer getäuscht war. Das war jetzt blöd so ausgedrückt. Man nimmt plötzlich in einer emotional erlebten Wirklichkeit teil. So können uns auch die Heiligen Schriften verhelfen, an einer spirituellen Wirklichkeit teilzunehmen. Und deswegen sind sie sehr förderlich und sehr wichtig für unseren spirituellen Fortschritt. So, als nächstes komme ich, das ist das Vorletzte, und dann bin ich durch.
Also die Heiligen Schriften gehören noch zu den
Bhagavad Smaran. Ja. Bhagavad heißt Heilige Schriften und Smaran heißt sich erinnern. Hoffe, dass ich nicht die ganze. Die Nachwelt braucht ja auch noch Tapeten. Ne? Ihr habt noch zwei Rollen. Gut, jetzt komme ich zu meinem persönlichen Lieblingsprozess. Jetzt werde ich ein bisschen von meinem Herzen preisgeben. Das heißt Mathura. Mathura. Vasa heißt so viel wie leben, wohnen, residieren. Und Mathura ist ein heiliger Ort.
Diesen gibt es sogar.
Der heißt Mathura, das ist in Indien. Simone war schon mal da.
In Mathura.
In Mathura nicht. Aber in Vrindavan. Das gehört mit zum dem größeren Bereich von Mathura dazu. Diese Orte könnte man jetzt in der Wortwahl von Herrn Professor Kage als Dimensionstore bezeichnen. Es sind heilige Orte, die in dieser Welt sind und die ganz besonders stark eine spirituelle Schwingung haben. Sicherlich, auf diese Orte bestehen aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, also den materiellen Elementen, so sehen das die Vedas. Aber hinter diesem Vorhang aus Materie ist ganz schnell wahrnehmbar eine spirituelle Wirklichkeit. Ich möchte es mal jetzt ein bisschen humorvoll einleiten mit dem Erlebnisbericht eines Freundes von mir, Georg Thomala. Das ist ein Witzemacher oder Schauspieler. Und wir sind schon lange miteinander befreundet, ein ungleiches Paar. Ich habe ihm mal gesagt, also wenn du mal noch was auf deine alten Tage erleben willst, dann fahr nach Vrindavan oder nach Mathura. Nicht? Und er hatte dann in Agra Aufnahmen fürs Traumschiff, eine überhaupt nicht anspruchsvolle deutsche Fernsehsendung gemacht. und ließ sich von einem Taxifahrer nach Mathura fahren und plötzlich roch er einen so überirdischen Geruch in der Luft, dass es ihn direkt aus dem Taxi zog, also er musste es noch gerade anhalten lassen. Er ging raus und lief diesem Geruch nach. Es war jedoch nur ein Feld, ein Lehmfeld, was so fest war und nicht mal umgeflücht. Und er dachte sich die ganze Zeit, woher dieser Geruch nur kommt. Das war solch ein Geruch, dass er ihn seinen Lebtag und seinen Sterbenstag nicht vergessen kann. Es begleitet ihn immer noch. Und er weiß, wird noch kurz in dieser Welt leben. Also bezieht sich mit kurz auf die Relativität der Zeit. Und er weiß, dass er den Ort dieses Geruches dann erreichen wird, die spirituelle Welt. Dieser Geruch war mit anderen Worten nicht eine Erfahrung, die nur für den Geruchsnerv zugänglich war. Das könnte uns ein Biologe gut beschreiben, was da passiert, wenn man einen Geruch wahrnimmt. Es war ein Geruch, der all seinen Sinn, er hatte spirituelle Vision, hörte spirituelle Klänge und so weiter zugänglich war und so schön war, dass es ihm und auch so eine Art der Gewissheit ihm gegeben hat, dass er sich überhaupt nicht mehr sorgt um sein Dasein und sehr zu dem Leidwesen seiner Freunde doch sehr nachlässig auch mit seiner Gesundheit umgeht. Das ist also gar nicht so. Also der Georg findet nie Maß im Leben nicht und im spirituellen Leben auch nicht. Ich möchte mit diesem doch sehr populären Herangehen, indem ich auch einen normalen Menschen nehme als Beispiel, euch auf eine Tatsache hinweisen, die eben an diesen spirituellen Orten direkt erfahrbar ist. Für jeden, der dorthin geht, zerreißt plötzlich der Vorhang des gewöhnlichen Lebens und macht einer ganz privaten spirituellen Erfahrung Platz, die ihn oder sie nachhaltend prägt und auch begleitet durchs Leben. Es geht also nicht so schnell wieder. Es heißt deswegen, selbst wenn man
nicht in der Lage ist, physisch an diesem heiligen Ort zu bleiben, dass man in der Meditation immer wieder dorthin kehren sollte. Diese heiligen Orte werden für welche, die also den Pfad der Meditation gehen, immer wieder aufgesucht, und sie führen dann ihre spirituellen Übungen in diesen heiligen Orten, also bewusstseinsmäßig in diesen heiligen Orten auf. Ich möchte euch mal eine Aussage vorlesen dazu. Rupa Goswami beschreibt Mathura Mandala. Ich erinnere mich dort an den Ufern des Yamuna-Flusses, den Herrn gesehen zu haben. Er sah so schön aus, wie er unter den Kadamba-Bäumen stand, als die Vögel zwitscherten in den Gärten aus den Blumen. Und diese Eindrücke geben mir immer wieder transzendentale Verwirklichung von Schönheit und Glückseligkeit. Nicht immer wieder kommen diese spirituellen Verwirklichungen auf ihn zu. Diese Erfahrungen können auch ganz persönlicher Natur sein. Mir hatte ein guter Freund zum Beispiel erzählt, ein Mönchsfreund, der, wie soll ich mich ausdrücken, vor der Frage stand, ob er heiraten sollte oder lieber den Lebensstand der Entsagung einhalten sollte, hat von folgender Verwirklichung erzählt. Er war dort in Vrindavan, meditierte, hatte die Augen geschlossen, machte sie plötzlich auf, weil er von Lärm um sich herum gestört wurde. Und als er die Augen aufmachte, sah er lauter korpulierende Affen, 300 Pärchen. Oder 320, wie auch immer. Und die quietschten und kneiften sich und waren quietschpedel bei der Tätigkeit, die wir Menschen lieber im Privaten tun. Und er sah das, machte dann die Augen wieder zu. Die Affenherde war also rings um ihn verbreitet. Und er sah plötzlich aus seinem Unterbewusstsein sexuelle Fantastereien an die Oberfläche treten. Er sah dort die Erlebnisse aus seiner weltlichen Zeit. Er sah dort Erlebnisse, von denen er denken musste, die waren aus einem vorangegangenen Leben. Und er sah sich in gewisser Weise, ihn störte das, denn er wurde agitiert und total beunruhigt und hörte dann in dem Augenblick plötzlich laute Klänge von weltlichen Liedern, die er schon lange nicht mehr gesungen hat, vielleicht Marmorstein und Eisenbricht und solche Klassiker, oder Popsongs oder so, nicht? Und war völlig verzweifelt in dem Augenblick, denn er wollte eben doch nicht so ganz in dem Körper versunken sein und deren Trieben. Und wurde aber dann im Nachhinein, war sehr dankbar für diese Erfahrung, weil er dadurch sich über des Belastes bewusst wurde, dem er vielleicht noch ein bisschen seine Aufmerksamkeit schenken musste. Nicht? Und hat so dann entscheidende spirituelle Fortschritte doch machen können, eben durch dieses Bild, was für ihn eben eher eine negative Erinnerung, eben völliges Überwältigtsein von Lust und Gier und so weiter mit sich brachte. Das ist jetzt aus seiner Sicht gesehen. So, ich würde einfach sagen, dass jeder von euch und von Ihnen einfach mal zu diesen heiligen Orten pilgern sollte. Sie haben ihre Kraft, wenn man sie besucht und sich in ihnen aufhält für eine kurze Zeit. Sie haben aber auch ihre Kraft, wenn man weiter über sie nachdenkt und über sie meditiert, auch über das Maß eines Besuches hinaus. Ich habe sogar Bilder von diesem heiligen Ort da, die ich heute Abend gerne zeigen möchte. In diesen Orten, die sind total mystisch auch.
Ich weiß, dass die Engländer, als sie das indische Schulwesen übernahmen, Indiens heilige Orte auch entmystifizieren wollten und in Vrindavan dann oder in Mathura vieles machten, aber immer wieder Dinge erlebt. Zum Beispiel versuchten sie, einen See zu beweisen, dass der hat ein Ende. Und dann haben sie ein Kabel von mehreren Kilometern darunter geleitet, aber es war kein Ende zu sehen. Nicht, man hat, könnte ich ein paar mystische Erfahrungen da sagen, das ist immer ganz interessant für eine Vorlesung. So, wir sind so auf diesen spirituellen Dingen, für diese spirituellen Dinge zu haben, dass die mystischen Sachen mehr Nebenprodukte sind. Aber ja, da gibt es unglaublich, ein Brunnen zum Beispiel, zu einer Vollmondzeit, Vollmondnacht, verwandelt sich das Wasser in Milch. Dann kann man das richtig trinken, das ist richtig Milch. Was gibt es noch da? Oh ja, jeder hat eben so subjektive, mystische Erkenntnisse. Meine letzte Erkenntnis war so, ich saß am Fluss an der Yamuna und meditierte und auf einmal verspürte ich so eine Sehnsucht, die sich als Vorbote von spirituellen Erfahrungen einschleicht oder ergibt und sah dann zunächst einmal eine Leiche den Yamuna heruntertreiben. So, Tod ist für mich, für mein eigenes spirituelles Leben, etwas, dem ich wahrscheinlich, was mich sehr fasziniert. Ich betrachte es als eine ganz natürliche Seite des dualen materiellen Lebens, Leben und Tod, und finde, dass das Leben und Tod wie zwei Schatullen sind, in denen jeweils der Schlüssel ist, um das Geheimnis der anderen Schatulle zu öffnen. Nicht? Also wer richtig versteht zu leben, versteht auch den Tod ohne Angst und Schrecken, weil er weiß, ich bin ewig. Und wer richtig den Tod versteht, kann auch mit diesem Schlüssel des Verständnisses das Leben öffnen und ihm die Vielfalt abgewinnen, die es ja für denjenigen hat, der eben Freiheit besitzt. So, ich sah also einen Leichnam, den die Yamuna heruntertreiben, und war ganz sogar gespannt, was jetzt kommen würde. Plötzlich ging die, was heißt plötzlich, das war schon natürlich, ging die Sonne unter, es wird dunkel, und sah ich plötzlich vor mir Stimmen sprechen, ganz laut. Zuerst dachte ich, weil die so heiser waren, dass es das Krächzen der Reiher waren. Die sind so hohe Reiher manchmal. Oder Störche oder was das ist, also so wie, eher wie Reiher. Und dann schälten sich aus der Dunkelheit durch eine Art natürliche Lichtbestrahlung, so kann ich es nur wiedergeben, 4 Yogis hervor. Diese Yogis sahen sehr, sehr alt aus. Sie hatten einen unglaublich durchdringenden Blick. Und sie kommunizierten mir in dem Augenblick. Also ich hörte das innerlich, ich verstand es auch. Es war nicht durch Stimmen übertragen. Die Frage, wer bist du? Nun, wenn man diese Frage ohne den Hintergrund des Todes beantwortet, würde man sagen, ein Mönch. Wenn man aber gerade den Hintergrund des Todes hat, weiß man, dass man eine ewige spirituelle Seele ist, die durch die Mönchstation nur durchgeht. Jedenfalls im spirituellen Leben. Und diese Frage, wer bist du, war deswegen nicht gerichtet auf meine Tätigkeit hier in dieser Welt, in diesem Körper, sondern auf meine ewige Identität und ewige Natur als eine spirituelle Seele. Und mir kam dann in der Folge, das geht in einen Bereich, der für mich ein bisschen privat ist und deswegen, weil ich nicht alle hier so gut kenne, bin ich ein bisschen beschämt, das jetzt so im Einzelnen zu erzählen. Aber so viel möchte ich und kann ich doch schon sagen. Es kamen dann sehr, sehr klare Antworten und sehr klare Verständnisse hervor, die mich jetzt einfach sehr, sagen wir mal, begleiten. Viele meiner Freunde haben gesagt, dass ich mich total verändert habe nach diesem Besuch und einfach in einer ganz anderen Gewissheit lebe. Und schon noch mich durch dieses Leben steuere mit dem physischen Körper und dem Geist, aber es sind doch dann doch noch andere Verwirklichungen da. Also Mathura Vasa, das Leben an einem heiligen Ort. Wenn man es nicht in dem...
Oh, Lösung habe ich jetzt. Loslösung. Äußern von der Welt. Die Sanskrit-Begriffe sind Gyan und auch Vigyan, das heißt verwirklichtes Wissen von der spirituellen Welt, und das Wort für Loslösung wäre Vairagya, was sozusagen der Verzicht auf materielle Dinge bedeutet, weil man eine spirituelle Erfahrung hat. Nicht? Das ist also, kommt auf die spirituelle Erfahrung drauf an. So, wir in unserer westlichen Kultur haben aus der Sicht der Vedas nicht gerade Loslösung von der Welt praktiziert, sondern eine große Anhaftung. Und als zweites ist unser Wissen über spirituelle Themen jedenfalls nicht sehr tief und nicht sehr weit entwickelt. Denn die westliche Gedankenhaltung, mit der man an die Welt herankommt, ist eine Welt der, oder sagen wir mal, eine Haltung, wo man sich die Materie vornimmt und sich ihrer bedient, sie nutzt oder zum Teil auch ausnutzt. Mit dieser Haltung haben wir unsere westliche Zivilisation geführt und sind auch an ganz natürliche Grenzen gestoßen. Die spirituelle Haltung wäre nicht Ausnutzung, sondern Dienst, etwas ganz sogar anderes. Das heißt, dass den Mensch und die spirituelle Wirklichkeit eine Brücke verbindet, genau wie zwei Ufer durch eine Brücke verbunden werden. Und diese Brücke heißt Yajna. Yajna heißt Opfer. In der vedischen Zeit wurden diese kosmischen Opfer gemacht, wo also Eingriffe in die kosmischen Zyklen stattfanden. Und vor allen Dingen auch Yajnas gemacht, mit denen eine Art Kommunikation oder Opfer oder Zeremonien, könnt ihr auch sagen, in denen eine Kommunikation mit dem Höheren stattfand. Ich glaube, dass es auch im Schamanismus solche Opfer gab, die die Schamanen dort machten und so weiter, mit denen sie über Dimensionen hinweg Kontakt aufnahmen mit anderen Wirklichkeiten oder auch Persönlichkeiten in diesen Wirklichkeiten. So, wir als Westler sollten Dienst lernen. Dienste oder Yajna in Sanskrit hat eine vertikale, eine horizontale Richtung, das heißt zu den Geschöpfen, den Mitgeschöpfen, denen wir verpflichtet sind auf eine Weise, und auf eine vertikale Richtung zur Transzendenz. Und so ist es in der vedischen Kultur immer üblich, diese beiden Formen von Dienst auszuüben, denn sie können uns helfen, die richtige Gemütsstimmung einzunehmen, mit der wir Kontakt mit dem Höchsten bekommen können. Gut. Mit diesen fünf Punkten bin ich sozusagen an mein vorläufiges Ende gekommen. Ich möchte sie gerne noch einmal zusammenfassen. Ich hatte darüber gesprochen, dass die vedische Gedankenrichtung uns einen anderen Herangehensweg an die Wirklichkeit erschließt. und sprach zuerst einmal davon, dass man Sadhu Sangha, Gemeinschaft pflegen sollte, die erhebt, dann, dass man spirituelle Klangschwingung sprechen und erfahren sollte in seinem Leben, dann, dass man die Erinnerung oder die Meditation im Leben, also durch das Lesen in den Heiligen Schriften beflügeln kann, dass es also einen Fluss gibt der Erinnerung, dann, dass man heilige Orte besucht und dort die unglaubliche Kraft dieser heiligen Orte erfährt und schließlich, dass man sich in eine dienende Haltung begibt, die eine vertikale und eine horizontale hat. Mit diesen fünf Vorgängen sind all die Anweisungen praktisch, die praktischen Anweisungen, die in den vedischen Schriften gegeben werden, zusammengefasst. Ich habe es jetzt mal ein bisschen einfach, sagen wir mal so, gut verständlich, ich hoffe, dass es gut verständlich war, so herauskristallisiert, sodass man damit etwas anfangen kann und praktisch auch seine Erfahrung machen kann im spirituellen Leben. Gut, damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Ich möchte aber sehr gerne jetzt noch Fragen von Ihnen und von euch annehmen und über diese Fragen sprechen und diskutieren. Ich muss mich bedanken. Es war für mich ein bisschen aufregend, vor einer Zuhörerschaft zu sprechen über diese Dinge, wo ich ja nicht so weiß, ob die sich auf dem spirituellen Pfad oder wie weit sie sich auf dem spirituellen Pfad befinden. Und dann ist es immer so, dass man so in der Wortwahl doch ringt, um eben A, Verständlichkeit, B, dass es nicht zu abgehoben klingt. Ich glaube, das sagt man in der deutschen Sprache, abgehoben, so weg von dem Bezugsrahmen, in den die meisten denken. Und trotzdem doch inspirierend und erbauend. Ja, gut, dann bin ich hier durch. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Könnte man da Adressen bekommen von den Heiligen Orden?
Ja, ja, durchaus. Ich auch
in Deutschland. Ja, aber ich wollte mit ein paar Freunden so oder so im Februar oder im Februar noch nach Indien.
Toll. Toll, toll.
Das hatten wir uns alle so, egal wie es kommt, das wollten wir halt einfach machen. Und
ja.
Und denke ich, passt sich das auch gerade zu, dass man...
Ja. Es gibt sicherlich im... ich möchte da jetzt noch zu gerne etwas zu sagen. Ich war mal eingeladen bei einer... Ich weiß nicht, ob es eine Schamanistin ist, Frau Uxhul oder so, von Holland. Das ist so eine weise Frau. Yes. Ja, so eine sehr nette, weise Frau, mit der Natur verbunden. Ja? Oh, die sind ja...
Mein Schwiegersohn bringt ein Buch von ihr
heraus. Oh ja. Oh ja. Und die hatte ein Treffen zusammengerufen bei den Externsteinen. Ist das ein Begriff? Und zwar zu bestimmten guten Konstellationen und wir haben dort verschiedene Tänze gemacht und sie hat uns ein paar keltische, das sind eigentlich keltische, sie ist der keltischen Tradition verbunden. Ja, ich denke auch, so eine Urtradition jedenfalls, die hier in Deutschland beherbergt.
Wir haben ja hier viel mehr keltische als germanische, was natürlich von einigen Leuten gar nicht so gerne sehen wird.
Ja, ja. Und wir haben das da also gemacht, da waren viele, da war schon sehr, sehr viel in der Atmosphäre. Es war jetzt komisch, nebenan waren die Nazis und haben, das war die Sommerwende, glaube ich, nicht? Die Sonnenwende. Und die haben da ihre Bedrohung, die waren auch in gewisser Weise eine Bedrohung, weil die... Ja, dieses bunte Völkchen, was ich da zusammengesammelt hatte, eben gar nicht so gerne sahen oder so wertschätzen konnten. Aber anyway, wir hatten da unsere Erfahrungen und ich muss sagen, man hat diese, sowas, ich würde sagen, wie ein natürlicher Biomagnetismus
dann hat man gespürt. Ich war vor einiger Zeit sehr, sehr physisch sehr krank und so krank, dass ich nicht bis nach Indien kommen konnte mit dem Flugzeug und habe mich dann in Pula, das ist in Kroatien, in so drei Erdringe hineingelegt und dort übernachtet, wo aus der Erde eine unglaubliche heilsame Erdstrahlung kam und bin also im Nu geheilt, nicht? Also im Nu. Ich war sehr schlimm dran und ich bin jetzt wieder ja ganz gut dabei und habe also diese. Es war auch so ein heiliger Kultplatz, den unsere Vorfahren benutzt haben. Und habe also schon meine Erfahrung machen können, aber bei diesem heiligen Ort sind besonders, oder spirituell heiligen Ort, sind zwei Energien da. Die eine nennt man Talaka, ich muss mir das aufschreiben, Talaka und dann Palaka. Talaka sorgt dafür, dass man befreit wird von materiellen Verständnissen. Und Palaka heißt, dass man transzendale oder spirituelle Freude erfährt. Das sind also ganz andere Energien als zum Beispiel die Erdstrahlung, die einen guten Einfluss auf die Schwingungen im Körper nehmen kann und auch auf die kranken Schwingungsfelder im Körper. Nicht? Da ist also noch etwas anderes da. Mir ist auch nicht bekannt, dass diese physisch heilsamen Einflüsse in Vrindavan sein sollen. Also das wäre das allererste Mal, dass ich davon hörte, wenn das jetzt jemand sagen würde, der schon da war und davon weiß. Es kommt da, sind mir diese beiden spirituellen Kräfte, die da sind, Talaka und Palaka, diese Energien, die dort wirken. Also, es lohnt sich schon, dorthin zu gehen. Ich wollte eigentlich diesen Herbst dorthin, aber ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Dass ich. Gut.
Wir hatten heute Morgen noch die Nanosekundengesellschaft im Gespräch.
Ja,
ich
ja, ja. Ja. Ja, müssen sehr acht geben. Ich mache nur noch 96 durch und dann. Ich weiß, das ist jetzt was privat. Ja, noch. Was haben.
Was ist das?
Was ist das? Oh, das ist meine spirituelle Antenne.
Die Dämonen, da sitzen zwei Wespen. Ich weiß nicht, ob sie rausgehen würden.
Ja.
Vielleicht kann man sie dazu. Ja.
Ich will aber nicht, das ist so, das ist fast eine Unverschämtheit, so lachhaft das zu beantworten. Das ist, wenn man, es gibt bestimmte Einweihungen ins spirituelle Leben. Diese Einweihungen sind wie, öffnen einen Zugang zu neuen Erkenntnissen und neuen Wirklichkeiten. Es wird ungefähr so, der Mensch sollte ein zweimal Geborener sein. Zweimal geboren sind auch die Vögel. Sie werden zunächst im Ei geboren und sehen dann erfahren, hören und riechen wahrscheinlich gar nicht. Sie hören und sehen einen ganz kleinen Ausschnitt von der Wirklichkeit. Sie hören ganz gefiltert die Wirklichkeit. Wenn sie dann aber die zweite Geburt nehmen und aus dem Ei heraustreten, so sehen sie viel, viel mehr. So der Vorgang für den Menschen, um von seinen Bedeckungen befreit zu werden und aus seiner Bedingtheit herauszukommen, wird Diksha genannt oder eine Einweihung, die ihm verhilft, von den Bedeckungen der Illusion frei zu werden. Und man bekommt also als die Einweihung in den Lebensstand der Entsagung. Oder Sannyasa. Sannyasa heißt alles materielle Niederlegen.
Und die bekommen dann so einen Stab, das sind eigentlich 4 Bambusstäbe sind da drin. Diese Bambusstäbe bedeuten Körper, Geist, Worte und das Selbst. Die werden in spirituellen Aktivitäten beschäftigt. Wenn ihr mich also im Kino ertappen würdet, würdet ihr wissen, dass ich kein echter Sannyasi bin, der dem weltlichen Leben, der das niedergelegt hat. Übrigens, das klingt so, als würde ich ins Kino gehen und es halt so machen, dass mich keiner ertappt. Aber das ist nicht gemeint damit. Also bestimmte Einweihung, und man muss sich anstrengen, diese Einweihung auch beizubehalten, indem man bestimmte Gelübde sozusagen einhält und aufrechterhält. Und dann hat man immer diesen Stab dabei, das ist für einen selber, um sich zu erinnern. Und naja, hier im Westen ist es nicht so, in Indien, wenn man so einen Stab dabei hat und wenn die Leute sehen, dass man diese Einweihung hat, dann das ist so der Freischein in die Welt, da reist du umsonst auf den Verkehrswegen und so weiter, du wirst halt von der Gesellschaft getragen.
Eine Frage zu dem spirituellen Meister. Kann nur jemand Meister sein, der eben auch Sannyasin
ist? Nein, es kann auch ein Haushälter ein spiritueller Meister sein. Okay. Es kann auch ein Hausvater ein spiritueller Meister sein. Es ist wichtig bei einem spirituellen Meister, dass er, wenn wir ihn betrachten, sollten wir auf 2 Merkmale achten. Das erste ist, woher hat er sein Wissen? Wenn es nur sein subjektives Wissen ist, reicht dies noch nicht aus. Er sollte in einer spirituellen Schule gelernt haben. Natürlich sollte er Verwirklichung haben, aber er sollte in einer spirituellen Tradition stehen. Und die vedischen Schriften geben ein total interessantes Beispiel, um das zu untermauern. Und zwar das Beispiel von dem Gewinnen der Mangofrucht. Spirituelle Erkenntnis zu erlangen ist wie das Gewinnen der Mangofrucht. Wenn ihr eine Mangofrucht habt, so wird man nicht warten, oder wenn eine Mangofrucht am Baum ist, wird man nicht warten, bis sie runterfällt, weil sie zerdetscht an den Zweigen und so weiter. Sie wird von Leuten, die sich in die Zweige oder die Äste stellen, heruntergereicht. Und schließlich wird dann die Mangofrucht in Empfang genommen unten und dann in ein kleines Häuschen gebracht. Ein sogenanntes Bruthäuschen, könntet ihr sagen, wo sie in zwischen verschiedene Schichten von Blättern getan wird und sich dann selber sozusagen ausbrütet. Ist klar? Durch den Reifeprozess wird sie ein bisschen warm. Und diese Wärme wird gespeichert eben durch die Blätterschichten, die dann diese Wärme auch zurückreflektieren und so. So reift die Mango sehr schnell. So ist es, wenn ihr jetzt eine Mango hättet, die zerdrückt wäre, in irgendeiner Weise, und sie in dieses Bruthäuschen reintun würdet, würde sie nicht reifen, sondern verfaulen. Nicht? Die würde umkippen und ihr würdet keine köstliche Mango am Ende haben. So ist es auch genauso ist es mit spirituellem Wissen. Spirituelles Wissen muss rein sein. Das heißt nicht von einer von Motiven oder von irgendetwas Weltlichen berührt sein. Wenn das so wäre, dann würde dieses spirituelle Wissen, was du nachher empfangen sollst, ja, nicht von dir zur Reife getragen werden. Es muss also ganz, du könntest sagen, ganz neutral sein, ganzer von menschlicher Unvollkommenheit und menschlicher Interpretation unbeschadet sein. Und so wird dieses
göttliche oder das transzendentale Wissen dann, wie soll ich mich ausdrücken, zur Frucht kommen. Nun, damit es unbeschadet bleibt, wird es eben in einer Schule oder in verschiedenen Schulen, in Linien unterrichtet, wo die spirituellen Meister eben durch die Tradition und durch die umgebenden spirituellen Menschen und die Schriften der ganzen Tradition sozusagen getragen werden, sodass keine vielleicht Spekulationen in ihrem Leben auftreten und Motivation und so weiter und so fort. Es sind also Lehrer, die in einer Schülernachfolge stehen, wenn du so willst, die wiederum innerhalb einer Tradition steht und somit kann da nichts geschehen. Ich sage das deswegen, weil wir doch oft so selbstgemachte spirituelle Meister finden, die unbedingt nicht die Heiligen nicht respektieren können. Ich denke da an den Rajneesh. Ich habe jetzt also keine schlechte Erfahrung mit ihm persönlich gemacht und habe aber doch immer wieder gehört, dass er so große sich hinweggesetzt hat und so eigene Sachen gemacht hat, nicht, die gar nicht von einer Tradition und von vorangegangenen Heiligen gehalten werden. Ich will ihm nicht die allerbösesten Motive unterstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er den Westen aufrütteln wollte und so weiter und so fort. Aber das, was er vermitteln hat, war, weil es aus dem eigenen Mist gewachsen sozusagen. Ich meine es auch nicht jetzt böse, sondern einfach nur selber entwickelt war. Kann es nicht diese Kraft haben, die eben Wissen hat, was in seiner Reinheit unbeschadet heruntergereicht wurde in die heutige Zeit. Deswegen wird darauf geachtet, dass man sieht, ob der spirituelle Meister in einer Schule steht, nicht noch etwas hinter sich hat. Und das Zweite ist, ganz einfach, hat er das verwirklicht, von dem er spricht. Mit anderen Worten, ist er losgelöst vom materiellen Dasein. Nicht? Wenn er redet, auch wir sind alle spirituelle Seelen, aber total angehaftet ist an die Objekte der Sinne. Zigaretten, schöne Kuchen, Lasagne und Geld und Anerkennung. Nicht, dann mache es vielleicht noch nicht so qualifiziert sein.
Wir haben heute Morgen auch darüber gesprochen, über dieses, man denkt, ja, das müssen wir jetzt ganz schnell weitergeben, damit die Menschen also
ja,
da irgendwie
geholfen wird, ja,
oder sowas, ne? Und dass das doch auch sehr gefährlich werden kann, weil eben auf diese Art und Weise sehr viele solcher Meister entstehen können.
Ja. Wissen, da muss man sehr vorsichtig sein. Wissen verleiht ja auch eine Art Kraft, selbst wenn es nicht die eigene Kraft ist, sondern die Kraft, die man erfährt, wenn man mit Prinzipien verbunden ist, die ja plötzlich tragen. Nicht? Und dann kann man es vielleicht auch missbrauchen, wenn die Motivation auch nicht so stimmt. Ja.
Wenn man den Regen raustritt, dann haben wir schon gewisse Wünsche, man möchte wieder zurück, man sucht irgendeine Zuflucht. Und ein gewisses materielles Grundbedürfnis hat ja jeder.
Ja.
Kann das schon so ein vermischtes Denken, dass man einfach als Sanyasi sowas nicht mehr haben darf, oder?
Aha. Ja, es gibt bestimmt die... Für einen Menschen auf dem spirituellen Weg ist der physische Körper ein Instrument und ein sehr wichtiges Instrument. Und er wird für die Notwendigkeiten und Bedürfnisse des Körpers sorgen, zu denen viele Dinge gehören. Zum Beispiel manchmal ergibt es sich, dass der physische Körper ein bisschen Süßigkeiten braucht für irgendwelche Abläufe, die da geschehen. Nicht? Oder es ergibt sich, dass man mehr Wärme braucht. Manchmal muss man auch wissen, wie soll ich mich ausdrücken, wie man einfach tickt, was man so braucht.
im spirituellen Leben, wie auch im materiellen Leben, gibt es vier Bereiche. Das ist hier noch sehr, sehr praktisch. Also, das sind hier so Lebenstipps. Wo wir schon mal, dass wir hier nicht zu abgehoben sind. Und ich kriege jetzt schon einen kleinen Alarm, dass du da, ja, darf man, muss man im Regen jetzt stehen bleiben? Es gibt vier Bereiche, die man absolut abdecken muss im Leben. Da gibt es den physischen Bereich. Physisch. Nicht dazu gehört Essen, Schlafen, sich verteidigen. Für viele ist Sexualität auch eine wichtige Angelegenheit, die sie aus Essen, Schlafen, Verteidigen, Sexualität und so weiter und so fort. Die physischen Notwendigkeiten. Dann gehört die mentale Notwendigkeit. Das ist ganz wichtig, dass man dafür sorgt, dass man rausfindet, wann kann man arbeiten, wann kann man denken, wann kann man sich wohlfühlen. Dazu gehört gute Gemeinschaft mit Menschen. Also bedeutungsvoller Austausch, man braucht einen Austausch. Gute Gedanken. Ich meine jetzt wirklich unser feinstofflicher Körper, sagen wir dazu. Mit mental meine ich so, was ich auf der Geist, Intelligenz und Ego-Ebene abspielt. Da muss man unbedingt ausgewogen sein. Spaziergänge können einem helfen. Eine,
das gehört zu dem.
Ja, ja, ich dachte mir so, das Erleben der Natur oder so. Aber ja.
Dann dieses eine, was die Gemeinschaft von diesen fünf Punkten.
Ja, ja. Austausch mit, hier meine ich denn Beziehung, das ist jetzt ganz wichtig, oh, das habe ich nicht so gut ausgedrückt. Beziehungen, das ist ganz wichtig, auch als, man braucht spirituelle Freundschaften. Durch nichts kann man so viel Freude erfahren, wie durch tiefe Beziehungen mit wertvollen, mit Menschen, ich will jetzt nicht das betiteln, und durch nichts kann man so viel Leid erfahren, wie durch, sagen wir mal das, heißt, es gibt kein schärferes Schwert, was in das Herz eines Menschen eindringt, als die bösen Worte eines Nahestehenden. Beziehungen. Und dann ist hier die spirituelle Dimension. Wenn ich jetzt von spirituell
psychische,
das meine ich mit mental, aber ist vielleicht schön, dass
ja, da
bin ich auch
geil. Ich auch. Dinge, dass du die also so gut ja. Und die psychische, dass du Musik hörst.
Das mache ich psychische, finde ich viel schöner als mental. Das ist spirituelle Dimension. Nun, im spirituellen Leben ist es nicht so, dass du nur diese betonst, aber du versuchst von dieser Ebene in all die anderen zu gehen. Deine Beziehung zu Menschen versuchst du so zu führen, dass du anderen Menschen hilfst und von ihnen Hilfe entgegennimmst. Deine, die psychische versuchst du, dass du gute Lektüre liest aus den Heiligen Schriften, Beispiele, Autobiografien, dass so viel da oder dass du Musik hörst. Psychische, ne? Und physische, du isst vegetarisch, und zwar geweihte Speise, die du mit dem eben in Einklang gebracht hast, mit der höheren kosmischen Ordnung und so weiter und so fort. Und so tust du praktisch von dieser Ebene her diese ganzen, diese andere Ebene durchstrahlen. Du musst aber weiterhin Beziehungen haben. Also wenn du zum Beispiel jetzt dich abschotten würdest für zu lange Zeit, sagen wir, du würdest dir eine Wohnung auf Rügen mieten, eine Ferienwohnung, wo jetzt die ganzen Touristen weggeschwärmt sind von Rügen, und du lebst da nur in deinen vier Wänden, dann könntest du eine komische Käuzin werden, wenn man das in der weiblichen Form auch gibt. Nicht? Es gibt viele unter Mönchen, gibt es sehr oft, dass die haben ein unglaubliches spirituelles Fundus, aber sind ein komischer Kauz irgendwo, weil sie nicht den Beziehungen berücksichtigt haben.
haben starke Kommunikationsstörungen vielleicht, oder sie haben auch psychisch, haben sie vielleicht einen kleinen Knacks weg. Das gibt es nicht. Man muss diese menschlichen Ebenen unbedingt durchdringen.
Aber du musst mental, du kannst bestimmte mathematische Fähigkeiten auch entwickeln, die gehören meiner Meinung nach genauso
dazu. So mental meinst du? Oder?
Natürlich, ja, die würde ja. Ich jetzt unter mental, mal extra, das ist nicht psychisch, sondern das ist das du.
Das Mentale, also doch ja, nicht psychisch.
Nee, beide.
Psychisch, mental.
Und mental. Das eine ist mehr, wo du schon ein bisschen mehr mit dem Logos reingibst, wo die Mathematik ja. Ist nur nicht nur eine logische Sache. Da hast du nämlich diese Dinge, dass du diese nachteilige Mathematik erfasst und nicht die, die so heute in Naturwissenschaften treiben. Beides. Und das Psychische ist mehr von dem Gefühlsmäßigen.
Das ist diese beiden Gehirnhälften sozusagen, könnte man sagen. Natürlich, das ist ganz wichtig, dass die beide durchdrungen werden. Das machen viele Leute heutzutage verkehrt, die sich mit spirituellem Leben befassen. Die verstehen, ich bin, also vielleicht auch nur theoretisch denke ich, verstehen sie es, ich bin eine ewige spirituelle Seele und habe einen Körper und die sind das Körperliche total negieren. Da muss man sehr darauf achten, wirklich. Danke, dass du das gefragt hast. Denn ich weiß, wenn man jetzt so wie ich.
Ich meine es noch anders.
Ich meinte schon auf sie bezogen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da erlebt man so viel von diesen Hokuspokus-Spiritualität, also dieser schnell mal Instant-Spiritualität des Westens. Da ist schon so richtig, dass die Betonung hier liegt, aber die anderen sind wichtige.
Die sind bezogen auf diese Spiritualität, also die ganzen Sachen auf diese Dimension.
So ist es ideal.
Dass du deinen Körper gesundheitlich Aufbau mittreibst.
Ja, ja.
Also wie manche sagen, mein Körper ist egal, ich möchte.
Ganz wichtig. Auch. In den Schriften steht deswegen, Hatha Yoga ist wichtig, um die Pranas, also die Energieblockaden, die bestehen, zu lösen und den Prana-Fluss frei fließen zu lassen. Hatha Yoga. Ich mache das theoretisch auch jeden Tag. Nur theoretisch. Ich muss mal wieder anfangen.
Nee, du, ich hack nochmal auf den Mental.
Ja?
Das ist nämlich, wenn du psychisch, da flatterst du auch leicht ab. Und gerade, weil ja unsere heutigen Wissenschaften so beherrschend sind und die sich in Anspruch nehmen, auch noch logisch zu sein, da kommen viele Leute darauf, das ganz fallen zu lassen.
Ja.
Das ist nämlich eine eigenartige Phänomen in unserer Gesellschaft, dass zwar alle dran glauben, aber niemand wirklich diese logischen Dinge wirklich praktiziert.
Ja.
Du hast doch im vedischen System ein ungeheuer durchdachtes System, gerade auch auf der mentalen Ebene, auch mit den Begriffen, den Worten, die da, das passt über den Klang, eben unbedingte Bedeutung auch schon von der Wortwahl haben. Also das denke ich,
dass das Logische auch dabei ist.
In zwei Bereichen, das muss man.
Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das sagst, weil ich finde das sehr wichtig, mir war das vorher nicht so klar, aber jetzt, wo du das sagst, ist es sehr einleuchtend, dieses logisch und intuitive, das muss voneinander getrennt
sehr
sein.
Sehr eng gekoppelt auch. Ne? Also wenn es richtig ist, dann merkst du, empfindest etwas, spürst das. Das kann nur nicht richtig sein und dann siehst du plötzlich, so muss das logisch sein.
Ja.
Und die beiden Ebenen gehören zusammen.
Genau. Ja. Danke, vielen Dank. Also auch für zukünftige Präsentation werde ich das berücksichtigen. Ja. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Es war fast eine schöne Atmosphäre irgendwie da. Und vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Das war jetzt so ein total spiritueller Vortrag. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich wurde also eingeladen, kannst du nicht etwas zum spirituellen Pfad sagen? Und es war ein bisschen schwierig, denn zuerst hieß es, dass das Tattva Viveka-Seminar ausfallen würde, weil eben in der Zwischenzeit dieses Schloss Weißenstein dazu gekommen ist. Ich denke, jeder hat das schon gesehen und da jetzt doch viele Bemühungen
Bemühungen gemacht werden, das herzurichten als ein Sitz für die Veda-Akademie. Und da hieß es dann, es würde ausfallen. Und ich hatte dann meine Reiseroute ganz anders gelegt. Und dann hörte ich dann doch in letzter Sekunde, dass es eben doch nicht ausfallen würde, sondern stattfinden würde. Und dann konnte ich nochmal alles umändern, aber eben nicht den Sonntag, an dem ich eigentlich sprechen sollte, nehmen. Denn da bin ich schon in Köln und das war nicht zu verlegen. Deswegen kam mein Seminar so ein bisschen hier so in die Mitte, was eigentlich nicht so günstig ist für dieses Seminar. Es ist ganz gut, dass Spirituelle so, denn so an den Ende, wenn er auch schon erschöpft ist und schon so viele andere Dinge wahrgenommen hat, dass man sich einfach mal auf etwas ganz anderes einlassen möchte. Und es ist ja aber Sinn der Veda-Akademie schon, dieses logische Element, auf das ich heute überhaupt nie eingegangen bin. Vielleicht mal ein paar Mal war da so ein paar sowas, dass man gedacht hat, oh ja, es ist gut durchdacht, dieses spirituelle System, und zwar nach logischen Gesichtspunkten. Es kam raus, aber ich habe es jetzt mal so gegeben. Ich möchte im Namen der Veda-Akademie, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung, was verboten ist, aber Herr Schmick ist ja nicht da, ein Seminar geben, das heißt, die Pforte zur Unsterblichkeit, ein Sterbeseminar. Das wird im April 97 stattfinden und dort mache ich es ein bisschen so mit Filmen und mit wollte also Filme zeigen und wollte auch so Workshops machen, dass ich die Leute in Dreiergruppen umteile und Experimente machen und sie so ganz sanft dazu führen, die größte Kraft vielleicht in unserem Leben zunutze zu machen. Tod ist nämlich in gewisser Weise, also ich würde es vielleicht sagen, Sterben, also Tod, Sterben, Tod und Wiedergeburt sind drei unglaublich wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen. Unser westliches Denken hat das so ein bisschen in die weggestellt, sodass man sich damit nicht auseinandersetzt. Aber durch diese Unterdrückung und Verdrängung werden sehr viele schlechte Ernten in der Psyche eines Menschen geerntet, auf die ich hinweisen möchte. Und dann durch die qualifizierte Auseinandersetzung damit kann sehr viel gelöst werden und man kann ein unglaublich freier Mensch werden und viele Lebensängste verlieren. Naja, und ich möchte da multimedial arbeiten. Wir sind schon fast fertig. Ich habe mit einem Medienteam das gemacht. Wir zeigen eben Filme, Dias und alles Mögliche. Und wenn es einige von euch dorthin zieht, also zu diesem Thema, möchte ich euch wirklich das empfehlen. Jetzt, wo man sich auch ein bisschen... Ja, manche von euch habe ich wiedergesehen, andere habe ich neu jetzt gesehen, wo ein etwas Persönliches kennen da ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir das Thema zusammen sehr gut angehen können. Das wollte ich nur als eine Einladung aussprechen. Es wird über 3 Tage sein, weil wir eben abends immer Filme sehen zu dem Thema. Ich habe da einen Film von einem Inder, der damit einen Filmpreis gewonnen hat und der eben aus vedischer Sicht dieses heikle Thema angepackt hat. Da werden wir drüber sprechen, aber in erster Linie sind es dann auch ja, Übungen und so weiter. Ich will jetzt nicht so viel vorher sagen. Es steht ein bisschen was in der Vorankündigung, in dem, nicht diesem hier, sondern da gibt es diese große Broschüre. Ja, in dem breiten Heft. Gut, dann möchte ich hier enden. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme. Wann ist der Kulturabend? Vielleicht jetzt ein bisschen Pause, nicht?
Ja,
20 Uhr vielleicht.
Das Angebot dazwischen und dann
wir 20 Uhr steht da? 20 Uhr. Gut, wenn wir uns dann um 20 Uhr hier wieder treffen. Ja.
Ich möchte nochmal eben zu deiner